möchte gerne mit uns beten. Gott, unser Vater, ich danke dir, dass du uns diesen Tag schenkst, wirklich einen Geburtstag, den wir feiern können. Vater, und ich bitte dich, dass du uns mit hineinnimmst in deine Freude, dass dein Sohn geboren ist, dass es bis heute Auswirkungen hat. So bitte ich, dass du unsere Herzen öffnest für dein Reden. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Festversammlung, liebe Freunde, ich habe mich dabei ertappt, dass ich in unserer Tageszeitung und auch in dem politischen Magazin, das montags rauskommt, bestimmte Nachrichten nicht mehr lese. Ich blätter einfach weiter. Und zwar sind das folgende Themen, die schon im Eingang heute zu hören waren. Alles, was mit Klimakatastrophe zu tun hat, dem Klimagipfel, der gescheitert ist in Madrid, CO2-Zunahme in der Atmosphäre, Plastikmüll, die Weltmeere verdrecken, Buschbrände in Australien, Kriegsverbrechen in Syrien, ertrunkene Flüchtlinge im Mittelmeer. All diese Nachrichten kann ich derzeit irgendwie nicht mehr ab. Ich kann sie nicht ertragen, weil es einfach zu viele geworden sind in 2019. Wenn ich dann ins private Umfeld gehe, dann sind in unserem Bekanntenkreis Menschen mit großen Nöten, die sehr erkrankt sind und nach menschlicher Einsicht bald sterben werden. Das macht mir Angst. Und ich frage mich, bleibt dieses Jahr 2019 so in düsterer Erinnerung? Manchmal beschleicht mich so die Frage, in was für einer Zeit ich derzeit eigentlich leben muss und ob es mal bessere Zeiten gab. In manchen Gesprächen spüre ich, dass Menschen Angst haben vor dem Zustand unserer Welt. Und sich fragen, gibt es irgendwo noch einen Hoffnungsschimmer? Gibt es Menschen, die Ideen haben, wie diese Welt etwas besser werden könnte? Oder wird 2020 noch schlimmer? Wir haben gerade die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium gehört. Und ich empfinde den Lukas als einen ganz brillanten Erzähler. Mit ganz wenigen Worten skizziert er eine Atmosphäre, wie es damals war, als Jesus geboren worden ist. Zum Beispiel nennt er den Kaiser Augustus. Und wenn wir so ein bisschen die Queen im Kopf haben oder den derzeit einzigen Kaiser, soweit ich weiß, der lebt, glaube ich, in Japan, ist ein ganz friedlicher, ein weiser, höflicher, zurückhaltender Mensch, dann bekommt man so bei dem Stichwort Kaiser irgendwie falsche Eindrücke. Kaiser Augustus ist nicht zu vergleichen mit dem japanischen Kaiser, sondern es ist ein Diktator, ein Alleinherrscher. Und er ist dafür verantwortlich, unter anderem auch, dass Israel in brutalen Kriegen mehrfach unterworfen wurde. Wer Widerstand leistete, wurde getötet. Und wer noch größeres Pech hatte, wurde versklavt, sei es in die berüchtigten Bergwerke der Römer oder eben auch auf die Galeeren, wo man angekettet wurde und ging das Schiff unter, ja, dann war es das. Lukas nennt den Kaiser Augustus, weil der unmittelbar Einfluss hat auch auf das Leben von Maria und Josef. Denn die beiden hatten keine freie Wahl, von Nazareth nach Bethlehem zu gehen, sondern das ging auf seinen Befehl hin. Sie mussten also hochschwanger diese Reise antreten. Das Ziel war, mehr Steuern zu zahlen an diesen Kaiser. Ich kenne wenige Menschen, die gerne Steuern zahlen. Ich will jetzt keine Umfrage machen, aber ich habe den Eindruck, dass Leute das ertragen können, wenn man den Eindruck hat, da werden Radwege von gebaut oder Kindergärten wiederhergestellt, Schulen und unsere maroden Brücken und vielleicht auch noch die Bundesbahn. Aber die Steuern, die Augustus erhob, dienten zur Finanzierung seiner Legionäre. Und ihr Lieben, das sind nicht diejenigen, die wir bei Asterix kennengelernt haben, als die Deppen, die mal auf die Nase kriegen. Die echten Legionäre waren Kampfmaschinen, die ohne Gnade vorgingen. Und das will Lukas uns deutlich machen, indem er den Kaiser Augustus und seine Steuerpläne am Anfang unseres Textes erwähnt. Das heißt, die Zeit, in der Maria und Josef lebten, waren auch dunkel. Es gibt kein Volk, das sich gerne von einer Besatzungsmacht diktieren lässt. Man möchte nicht gerne Mensch zweiter Klasse im eigenen Land sein. Die Tage, in denen Jesus geboren wurde, waren dunkel. Aber dann haben wir das gehört, was Lukas weiterschreibt. Es waren Hirten in jener Gegend auf dem freien Feld. Die hielten in der Nacht Wache bei ihren Herden. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihren Herden. Natürlich ist diese Nacht hier wörtlich gemeint. Hirten, das war Teil ihres Berufes, mussten Nachtschichten schieben, um ihre Tiere zu schützen. Aber was Lukas hier auch skizziert, ist die gesellschaftlich-geistliche Dunkelheit Israels in dieser Zeit. Denn Israel bezog ja eigentlich sein Selbstverständnis, auch seine Überlebenskraft und Überlebenswillen daraus, dass es das Volk Gottes war, von Gott erwählt. Aber diese Beziehung war abgebrochen zwischen Israel und Gott. Und die Priester und Schriftgelehrten verwalteten gerade noch eine Tradition ohne Leben. Sie redeten viel über Gott, aber dass etwas Lebendiges von und mit Gott rüberkam, das fand nicht statt. Und so vermute ich, dass Gott sich selber auch zurückgezogen hat, nach dem Motto, pass auf Leute, wenn ihr nicht auf mich hört, warum soll ich dann noch zu euch reden? Was waren die Folgen? Die Folgen waren, dass jahrhundertelang kein Prophet mehr da war, der direkt von Gott beauftragt zum Volk sprach. Da war echt Ebbe. In dieser Beziehung zwischen Gott und Israel war es auch dunkel geworden. Und dann, auf einmal meldet sich Gott zurück. Nicht im Tempel, auch nicht in den Räumen der Priesterkaste, sondern auf freiem Feld, dort, wo die Menschen ihren Alltag verbringen, die Hirten. Mitten in der Nacht. Und wie Gott sich zurückmeldet. In die Dunkelheit tritt plötzlich das himmlische Licht. Irgendwie öffnet sich der Himmel und der Engel des Herrn trat zu den Hirten und dann heißt es so schön, die Klarheit oder die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete die Hirten. Und das Erste, was der Engel sagt, ist, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Was für ein erhellender Ausruf. Fürchtet euch nicht, das galt den Hirten und wie der Engel weiter sagt, allem Volk gilt das, fürchtet euch nicht. Aber dieses fürchte dich nicht, spricht Gott auch dir heute zu. Und es ist kein Zufall, dass du heute hier zu Weihnachten sitzt. Denn Gott kennt deine Angst, mit der du heute hier bist, egal wie du angezogen bist und ob du lächelst, er kennt deine Angst. Aber Gott sagt dir heute, fürchte dich nicht vor der Zukunft, vor dem Altwerden, fürchte dich nicht vor beruflichen Veränderungen und neuen Herausforderungen, fürchte dich nicht vor Krankheit, vor der nächsten Prüfung. Und fürchte dich nicht auch vor Entscheidungen, die du treffen musst, auch wenn sie weitreichend sind und du die Konsequenzen noch nicht überblicken kannst. Fürchte dich nicht vor irgendeinem Menschen. Fürchte dich nicht vor dem Leben, fürchte dich nicht vor 2020 und fürchte dich auch nicht vor Gott. Der Engel sagt das nicht so einfach dahin als Begrüßungsfloskel. Sondern seit dieser ersten Weihnacht, von der Lukas uns berichtet, gibt es einen lebendigen Grund, keine Angst zu haben, sich nicht zu fürchten. Christus, der Herr und Retter, ist da. Fürchtet euch nicht, sagt der Engel, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Die Angst muss vor der Freude, die Gott schenkt, wirklich weichen. Denn Gott startet zur ersten Weihnacht eine Kampagne, die sich an alle Menschen richtet. Gott hat den Himmel wieder geöffnet. Er ist zurückgekommen, weil er ohne dich und ohne mich nicht auskommen will. Deswegen hat Gott die Funkstille zwischen Menschen und ihm von sich aus beendet. Er kommt selbst in seinem Sohn Jesus Christus und möchte mit uns diese Geburtstagsfeier feiern. Jesus Christus, sein Sohn, ist geboren. Denn euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Der Engel nennt sozusagen drei Namen von Jesus: Retter, Christus und Herr. Was ein Retter ist, habe ich mal erfahren, als ich drohte zu ertrinken. Und da hat mich von hinten, da war ich noch ziemlich klein, einer gepackt und aus dem Wasser wieder rausgezogen. Und da wusste ich, was ein Retter ist. Und das wussten die Hirten auch, was ein Retter ist, der sie schützte. Mit Retter ist aber auch gemeint, einer, der Krankheiten heilt, der Heilung bringt. Auch das ist mit Retter hier gemeint, einer, der Sicherheit bringt, auf den man sich verlassen kann. So bezeichnet der Engel das Kind, was geboren wird. Der zweite Begriff, Gesalbter oder auch Christus, wie wir sagen, der Messias. Gesalbt wurden damals vor allen Dingen Priester, also Menschen, die dazu berufen waren, die Brücke zwischen Gott und Mensch zu bauen. Und jetzt kommt ein Kind, das selber diese lebendige Brücke ist, zwischen Gott und zwischen dir. Die Beziehung zu Gott ist wieder möglich, jederzeit, auch heute. Und es beginnt mit einem Gebet im Namen Jesu. Und es beginnt eine neue Beziehung zu Gott. Der letzte Name, Herr. Das finde ich eigentlich den herausforderndsten Namen für dieses Kind. Bei uns ist es eine Begrüßungsfloskel, guten Tag, Herr so und so. Aber das meint etwas anderes. Man kann das sehr gut daran sehen, wie Menschen auf Jesus reagieren, als er erwachsen geworden ist. Es gibt im Prinzip nur zwei Reaktionen, wenn Menschen mitgekriegt haben, dass Jesus sich auch Herr nennen lässt. Man fand ihn nicht irgendwie nur nett oder interessant, sondern entweder begannen Menschen, Jesus zu lieben und wollten ihm nachfolgen, wollten mit ihm Gemeinschaft haben, oder sie ärgerten sich über ihn. Sie wurden allergisch auf ihn, waren erschrocken und abgestoßen und wütend. Entweder Nachfolge oder Zustimmung. Entweder Ablehnung oder Zustimmung. Hingabe und Beziehung. Ein Dazwischen ist letztlich nicht möglich. Wer das Dazwischen versucht, der trocknet aus und wird irgendwann keine Beziehung mehr zu Jesus haben. Das verbindet sich mit dem Namen Herr. Ein Herr übt Herrschaft aus. Das ist hier gemeint. Später wird sich das im Leben Jesu sehr deutlich zeigen, wie Jesus seine Herrschaft ausübt. Und das ist ganz was anderes, als der Kaiser Augustus das tut. Bei Jesus gilt immer die Freiwilligkeit. Lieben und Glauben geht nur freiwillig. Jesus zwingt niemals jemanden, ihm nachzufolgen, sondern er lädt immer ein und sagt, du kannst das tun, aber du kannst es auch lassen. Aber wenn du dich ihm anschließt, dann will Jesus der Herr sein, die Nummer eins in deinem Leben. Er will dich ganz und gar mit seiner Gnade beschenken und er möchte keinen anderen Gott neben sich haben. Das erste Gebot. Ich bin der Sohn Gottes, der Herr dieser Schöpfung und ich will dein Herr sein. Jesus kriegt das irgendwie hin, diese Spannung zwischen Herrschaft und Freiwilligkeit. Deswegen ist er ein guter Herr. Man kann das so ein bisschen an den Hirten sehen. Auch sie bekommen von dem Engel eine Einladung und sie können hingehen oder sie können es lassen. Aber sie entscheiden sich hinzugehen. Und ich habe den Verdacht, dass ihnen das total hilfreich war, dass der Engel so ein Erkennungszeichen mitgibt. Da könnte man ja eigentlich lachen, dass er sagt, hey, wenn ihr hingeht, dann werdet ihr ein Kind in Windeln finden. Krippe, Windeln, neugeborenes Kind, Stall, das war etwas aus der Lebenswelt der Hirten. Die lebten ja meistens auf dem Feld. Aber wenn sie mal irgendwo übernachteten, dann war das oft im Stall. Und ich nehme an, dass viele Hirten auch ihre Kinder gelegentlich mal abgelegt hatten in einer Krippe. Das war also nichts Fremdes für sie. Also sind sie gepackt von dieser Botschaft und gehen los. Und für mich ist das immer wieder ein Wunder, wenn Menschen eingeladen werden und losziehen zu Jesus. Das ist nicht selbstverständlich. Viele Menschen werden zu Jesus eingeladen und gehen nicht. Manche werden heute eingeladen durch diese Predigt, durch diesen Gottesdienst. Gehst du hin? Die Hirten gehen hin und kommen, begegnen Jesus, dem neugeborenen Retter, dem Christus und dem Herrn. Und für sie beginnt offensichtlich ein neuer Lebensabschnitt. Am Ende unseres Berichtes heißt es, und die Hirten kehrten zurück und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Diese Hirten freuen sich, dass sie Jesus begegnet sind, dass sie losgegangen sind und gesehen haben, es stimmt, was der Engel uns gesagt hat. Diese Hirten haben mich selber angeregt, über meine eigene Beziehung mit Jesus nachzudenken. Und sie setzt sich aus vielen Facetten zusammen. Ich bin sehr, sehr dankbar für meine Eltern, die mir Jesus Christus näher gebracht haben, als ich Kind war. Aber dann noch Erwachsene, die mich begleitet haben als Jugendlichen und mir einen lebendigen Glauben vorgelebt haben, bis ich dann meine eigenen Schritte gegangen bin. Und ich bin Gott dankbar, dass er in meinem Leben außergewöhnliche Begegnungen geschenkt hat, so ein bisschen vergleichbar mit dem, was die Hirten hier erleben. Dass mir irgendwann mal klar war, hier begegne ich wirklich dem unsichtbaren Gott, hier begegne ich Jesus Christus ganz unmittelbar und tief. Und ich wusste, hier ist Jesus gegenwärtig in dieser Begegnung. Ich habe das erlebt, dass er mich ja wie dieser Retter geheilt hat, auch körperlich und seelisch. Ich bin dankbar für die vielen Begegnungen, die ich im Alltag erleben darf, durch sein Wort in dieser Gemeinde hier und in Gemeinschaft mit anderen Christen. Und deswegen will ich nie mehr ohne ihn leben. Wenn ich auf 2020 blicke, dann bin ich sicher, dass ich Situationen erleben werde, wo ich mein Leben nicht im Griff habe. Aber in Jesus habe ich einen Retter und Herr gefunden, in dem ich Halt gefunden habe. Und er ist es, der mich hält, und ich will an ihm festhalten. Und so bin ich dankbar für diesen Satz aus dieser Weihnachtsgeschichte. Fürchte dich nicht, ich verkündige dir große Freude. Jesus, dein Herr und dein Retter ist da. Und das wünsche ich dir, dass du das mitnimmst aus diesem Gottesdienst, dich nicht zu fürchten und dich gleichzeitig an Jesus, deinen Herrn und Retter, zu binden. Sprich mit ihm und erzähl ihm, was dir Furcht macht. Er kümmert sich darum und er hält dich. So wünsche ich dir ein gesegnetes Weihnachtsfest. Amen.